LXC, das ist auch so das, was ich heute als Virtualisierungstool kurz vorstellen werde, weil ich das am schönsten fand, weil man ganze Betriebssysteme eben da drin virtualisieren kann. Und klar, die meisten von euch werden jetzt irgendwie Docker gehört haben, wahrscheinlich in den letzten Monaten oder letzten Jahren, oder? Also wird wahrscheinlich ein Riesenthema gewesen sein. Darauf werde ich heute nicht so eingehen. Also ich habe es auch extra Betriebssystemebene Virtualisierung genannt, weil Docker zumindest in seinem jetzigen Stand Betriebssysteme nicht wirklich virtualisieren kann. Also weil Systemd nicht in Docker läuft, zurzeit zum Beispiel. Und da viele Distributionen heute Systemd nutzen, geht das bei Docker also nicht so gut. Aber da könnt ihr mir auch Fragen dazu danach stellen. Genau. Also, full-blown Virtualisierung oder volle Virtualisierung. KVM seht ihr da schon, Kernel Virtual Machines. Ich versuche das mal relativ intuitiv zu machen. Also volle Virtualisierung ist, zunächst mal wird alles virtualisiert, was irgendwie notwendig ist, damit das Betriebssystem da drin zum Laufen kommt in so einer Virtual Machine. Das heißt auch die unterliegende Hardware, Netzwerkkarten, Graphic, GPUs, alles, was irgendwie benötigt wird dazu. Und das hat natürlich viele verschiedene Vorteile. Also ich denke, der größte Vorteil ist ganz einfach, dass man natürlich in so einer Kernel Virtual Machine auch ganz unterschiedliche Betriebssysteme also laufen lassen haben kann, sowas wie Windows, Plan 9, FreeBSD, sonstiges. Man kann auch Linux-Distributionen da drin laufen haben, die eine unterschiedliche Kernel-Version haben als die Version, die sich auf meinem Host befindet. Der weitere Vorteil natürlich ist, es ist komplett, also es ist erprobt, es ist komplett isoliert eigentlich vom Host-System. Das ist sicherlich für die meisten Leute der größte Vorteil, gerade wenn es irgendwie um Serveranwendungen oder sonstiges geht. Wenn irgendwie bei meinem Nachbarn in der Kernel Virtual Machine irgendwas kaputt geht, dann muss das nicht notwendigerweise einen Effekt darauf haben, was bei mir passiert. Es ist also ganz nett. Ah, lauter sprechen? Oder geht das? Okay. Bitte? Okay. QEMU sollte das bekannteste Tool eigentlich sein, oder? Also zumindest User Space Tool, das Kernel Virtual Machines nutzt. Das kommuniziert aber direkt eigentlich mit diesen, also mit Kernel Virtual Machines, mit einem gewissen Modul, das in den Linux-Kernel eingebaut ist und für die Virtualisierung tatsächlich zuständig ist. Und QEMU kommuniziert mit einer Device-Node, nämlich DevKVM mit dem Kernel. Genau. Ich bin gerade. Muss weiter, meine Folie hängt gerade. Entschuldigung. Also, traditionelles Problem, also um kurz auf die Nachteile einzugehen, dass man normalerweise, denke ich, mit solchen virtuellen oder voller Virtualisierung assoziiert, ist der große Overhead. Also das war lange Zeit, denke ich, so das bekannteste Problem, das einfach dadurch entsteht, dass die unterliegende Hardware virtualisiert wird. Das ist aber allerdings in den letzten Jahren, muss man sagen, oder das ist eigentlich immer weniger geworden. Also es gibt verschiedene schicke Lösungen, die dafür sorgen können, dass der Overhead tatsächlich reduziert wird. Und es gibt inzwischen auch einige Paper, die zeigen, dass der Overhead von zum Beispiel Linux-Containern und Kernel Virtual Machines eigentlich vergleichbar ist in verschiedener Hinsicht. Ganz klar, wenn es darum geht, irgendwie Netzwerk-Virtualisierung, weil wir da einfach sowohl bei Linux-Containern als auch in Kernel Virtual Machines eigentlich die unterliegenden selben Techniken nutzen. Das heißt, wir nutzen Web-Devices und Network Bridges dafür. Genau. Eine andere Möglichkeit ist Paravirtualisierung. Also bei Paravirtualisierung stelle ich einfach eine Software-Schnittstelle bereit, die ähnlich der unterliegenden simulierten Hardware ist und ich erlaube damit dem Guest-System in der Kernel Virtual Machine direkt mit dem Kernel zu kommunizieren. Das sorgt natürlich auch für weniger Overhead. Und dann Intel und AMD zum Beispiel haben Virtualisierungs-Extensions entwickelt, die inzwischen es ermöglichen, sowas wie PCI-Pass-Through zu machen. Also ich kann, wenn ich zum Beispiel zwei Grafikkarten habe auf meinem System und die Grafikkarten unterstützen das tatsächlich, ich glaube bei Nvidia geht das zum Beispiel, dann kann ich eine der Grafikkarten in meinen Guest durchreichen. Das heißt, er läuft dann auch tatsächlich Hardware beschleunigt, wenn man so will. Natürlich für Leute interessant, die irgendwie Spiele spielen wollen in Windows oder so und trotzdem aber nicht auf ein Linux-System verzichten wollen. Okay, soweit erstmal zur vollen Virtualisierung. Hier ein Beispiel, das ich euch mal mitgebracht habe. Also hier läuft Windows auf einem Arch Linux Host, also auf meinem System. Das habe ich aufgezeichnet, wie gesagt. Sieht man, bootet schön. Ich überspringe jetzt mal diesen langwierigen Windows-Boot-Prozess. Eine Minute 55 sind wir immer schon. Genau, man kann ein Vollbild machen. Oder es runter runterfahren, geht auch. Genau. Also funktioniert ganz nett. Was unterscheidet jetzt Betriebssystemebenen Virtualisierung davon? Also ich finde es immer schwer, damit zu einer ganz präzisen Definition anzukommen. Ich mache das immer daran klar. Also ich habe ja gesagt, in so einer Kernel Virtual Machine können wir ganz unterschiedliche Betriebssysteme laufen haben. Also auch Betriebssysteme, die Windows, im FreeBSD, Plan 9, sonstiges. Systeme, die einen anderen Kernel benutzen eigentlich. Andere Kernel-Versionen kann ich haben. Das ist bei Betriebssystemebenen Virtualisierung alles weg. Also hier teilen sich immer der Host und der Guest den gleichen Kernel. Oder die gleiche Kernel-Version. Das schränkt natürlich die Fähigkeiten der Virtualisierung in verschiedenen Hinsichten ein. Einerseits fällt natürlich weg, dass wir sowas wie Windows oder so darauf laufen lassen können. Wie gesagt, keine anderen Kernel-Versionen. Ich muss wahrscheinlich auch darauf achten, dass das Betriebssystem, das ich da drin virtualisiere, oder Linux-Betriebssystem, das ich da drin virtualisiere, irgendwie auch mit der fähig ist, mit dieser Kernel-Version zu arbeiten. Und ich also mit dieser neuen Kernel-Version über 3.7, glaube ich, zu arbeiten. Ich wüsste zwar nicht von irgendeiner Distribution, die das nicht könnte, aber man könnte sich sicherlich Fälle ausdenken, wo das der Fall ist. Also der größte Vorteil oder das größte Argument, was immer gebracht wird für Betriebssystemebenen Virtualisierung, ist eben, dass es einen viel geringeren Overhead hat eigentlich als volle Virtualisierung. Wie gesagt, das ist diskutabel. Deswegen würde ich eigentlich sagen wollen, es ist viel leichter, weniger Overhead zu bekommen als bei einer vollen Virtualisierungslösung. Das heißt, im Prinzip, kann man auch wieder Paper dazu lesen, kann man davon ausgehen oder kann man annehmen, bei einem Betriebssystemebenen Virtualisierung fange ich mehr oder weniger mit fast keinem Overhead an. Dadurch kann ich aber den Overhead natürlich auch relativ wenig reduzieren noch. Bei einer Kernel Virtual Machine fange ich vielleicht mit viel Overhead an, kann das aber durch verschiedene Maßnahmen gut absenken. Das Problem ist aber allerdings, was ich damit habe, und ich bin ja nun auch beim besten Willen kein absoluter Experte in diesem Gebiet, man muss sich schon echt damit auskennen. Also so eine Kernel Virtual Machine mit recht wenig Overhead irgendwie zu konfigurieren, finde ich schon gar nicht so leicht, weil man muss sich mit Huge Pages auskennen, gegebenenfalls. Man muss Ahnung davon haben, wie man PCI Pass-Through macht, wenn man es tatsächlich Hardware beschleunigt laufen lassen will und so weiter. Und das sind auch Sachen, die gerade noch in der Entwicklung sind. Genau. Der Unterschied ist natürlich auch noch, dass ich finde persönlich, dass die Anbindung von Betriebssystemebenen Virtualisierung an den Kernel noch viel enger ist als bei KVM. Das kann man halten, wie man will. Ich sehe es einfach deswegen, weil auf extrem viele verschiedene Kernel-Features in den letzten Jahren zurückgegriffen wird, was wir auch ganz uns kurz angucken werden. Also Linux-Kernel-Capabilities, C-Groups und Namespaces und so weiter. Genau. Hier ist mal ein Beispiel auch wieder. Also hier laufen jetzt auch wieder auf meinem Arch Linux Host links ein Ubuntu-System, neueres, also Wiley Werewolf, diese neue Development Branch von Ubuntu, und rechts läuft dann Gentoo, ist eigentlich ganz schick, Boot-Prozess, ist natürlich nicht ganz so sauber, das heißt Systemd wird bei verschiedenen, also oder ein Init-System wird bei verschiedenen Sachen, wie es versucht, natürlich Fehlermeldungen werfen, das heißt Device Nodes und so weiter. Zu erstellen, das erlauben wir ihnen ja meistens nicht, also in so einem Container. Weil wir nicht wollen, dass die ohne unser Zutun mit unserer Hardware irgendwelches komisches Zeug machen. Genau. Also, das Ziel heute eigentlich im Groben ist, wenn er mal hier weitergehen würde. Sorry. Ist, dass ich euch zeigen möchte, oder das Ziel, was ich haben möchte, ich möchte euch erklären, wie man unprivilegierte, hardwarebeschleunigte und ressourcenbeschränkte Linux-Container laufen lassen kann. Also im Prinzip, wir wollen so ein Betriebssystem in so einem Linux-Container laufen lassen, so dass es nur auf die Ressourcen zugreifen hat, auf die ich zugreifen kann, auf die es will, dass ich zugreifen kann, dass es am besten hardwarebeschleunigt ist, dass es mit so wenig Rechten wie möglich läuft. Das heißt nicht, dass es irgendwelche Sachen machen kann, die mir dann gegebenenfalls den Host zerschießen oder mir das System ausschalten oder sonstige Sachen. Genau, das ist so das Grobe. Und um dahin zu kommen, gucken wir uns einfach mal verschiedene Features an, die wir so brauchen im Kernel. Ja, genau. Wer kennt sich damit ein bisschen aus? Ah, wir springen mal weiter. Linux Kernel Capabilities sind die ersten, ist das erste Feature vom Kernel, was wir brauchen. Wer hat da schon mal was von gehört? Okay. Also, was ist, ja? Genau, also bei Mandatory Access Control kann man das zum Beispiel gut verwenden. Okay, also im traditionellen Unix-Modell gibt es ja die Unterscheidung zwischen privilegierten Prozessen und nicht privilegierten Prozessen, wobei ein privilegierter Prozess eben mit UID 0 läuft und ein unprivilegierter Prozess eben mit einer UID, die von 0 verschieden ist. So ganz grob gesagt. Und Linux Kernel Capabilities teilen im Prinzip, oder POSIX Capabilities auch, da ist das ja geregelt, teilen dieses Root-Privileg in ganz viele verschiedene feine Privilegien auf. Dadurch wird natürlich eine viel feinere einfach Kontrolle über die einzelnen Rechte, die so ein Prozess auf einem System hat, möglich. Hier sehen wir ein paar verschiedene Capsys Admin. Also wenn man eigentlich Capsys Admin hat, die Capability, das ist also System Administrator zu sein, das ist im Prinzip äquivalent mit Root, könnte man sagen. Dann Capnet Admin, also Verwaltung von was weiß ich, Web Devices, sonstiges. Dann Capset UID, die User ID zu verändern, Capsys Time, System Time zu verändern. Oder Capchown, die Fähigkeit, den Besitzer von Files zu verändern und so weiter. Es gibt inzwischen, wer will mal eine Schätzung abgeben, wie viele verschiedene Rechte es ungefähr gibt oder Capabilities ungefähr inzwischen gibt? Ja? Nee, es gibt tatsächlich, ich glaube, 52 sind es, wenn ich das letzte Mal tatsächlich richtig gecheckt habe. Oder, also, wisst ihr es genauer? nee, ich dachte nur, vielleicht wisst ihr es genauer. Also, es gibt inzwischen tatsächlich 52 von diesen Capabilities und bei geschickter Konfiguration streiten zumindest die meisten, dass es fast möglich ist, dieses Root-Recht in den meisten Fällen zu umgehen. Also, mit jedem Prozess auf so einem Linux-System heutzutage sind, das kann man auf kernel.org nachlesen, 3 Bitmaps assoziiert. Nämlich der sogenannte Permitted, Inheritable, Permitted und Effective Bitmap. Und in jedem dieser Bitmap ist einer dieser 52 Capabilities als ein Bit repräsentiert, das entweder Set oder Unset sein kann. Okay? Die Inheritable Bitmap gibt an, welche Fähigkeiten der Prozess an seine Kinder vererben kann. Permitted sind die zurzeit, also die der Prozess überhaupt erlaubt ist zu verwenden, und die Effective sind diejenigen Capabilities, die gerade aktiv sind. Und wenn jetzt ein Prozess versucht, eine privilegierte Operation auf dem Host zu machen, dann guckt der Kernel nach, ist das Bit für die jeweilige Capability dieses Prozesses gesetzt oder nicht gesetzt. Wenn es nicht gesetzt ist, sagt er nö. Wenn es gesetzt ist, sagt er okay, kannst du machen. Wir gucken uns das einfach mal an einem konkreten Beispiel an, auch hier an einem Container, und zwar für das Privileg Capchown. Wir sehen hier so einen Konfigurationsfile, das sind Plain Text Files für LXC, in denen wir so einen Container und seinen Bootprozess und was er für Privilegien hat und sonstige Sachen konfigurieren können. Und wir sehen hier ist die Zeile LXC Cap Drop Chown, die ist auskommentiert. Das heißt, er hat tatsächlich jetzt noch das Recht, der Container, wenn ich mich da drin befinde, kann ich den Owner von einem File ändern. Können wir uns auch angucken. Also, wir starten jetzt auch wieder einen Ubuntu-Container. Wir loggen uns ein als Root. Entschuldigung, dass es abgeschnitten ist. Sollte man normalerweise sehen, dass ich User-ID 0 habe. Und wir schauen auf irgendeine, beliebige UID und GID. Mann, war ich da langsam. Bitte? Ja. Genau, also ihr seht, es funktioniert alles schön. Was wir jetzt in dem nächsten Schritt machen, wir machen die Auskommentierung weg und entziehen dem Container das Recht, also die Capability, Files zu chown. Elixir cap drop chown. Und wir booten jetzt nochmal so einen Container. Wohlgemerkt, die User-ID im Container und die User-ID außerhalb des Containers sind noch gleich. Das heißt, ein Prozess, der im Container Root-Rechte hat, hat auch außerhalb des Containers Root-Rechte. Wenn jetzt der Prozess abhauen würde aus meinem Container, könnte der auf meinem Host alles anstellen, was er wollte. Mal den Spaß nochmal. Springen den Boot-Prozess mal ein bisschen vor. Loggen uns ein, weil wir es eh nicht sehen. Und wir versuchen jetzt zum Beispiel mal auf unsere eigene UID zu schauen. Geht nicht, Operation nicht permitted. Alle anderen funktionieren auch nicht. 1000 sonstiges funktioniert alles nicht. Weil er eben jetzt dieses Recht nicht mehr hat. Also angewendet auf Betriebssystemebene in Virtualisierung, in dem Fall ist es natürlich klar. Was wir damit machen können, ist, auch wenn wir einen Container privilegiert laufen lassen können, das heißt, auch wenn wir kein Mapping zwischen User-IDs und GIDs hergestellt haben, wo wir die User-ID im Container auf eine andere User-ID, außer wie es auf dem Host aussieht, mappen, können wir trotzdem seine Fähigkeiten einschränken. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass er zum Beispiel nicht Files chownen kann. Man muss aber trotzdem aufpassen. Ich kann trotzdem auf Sys Signale in verschiedene Files setzen. Ich kann zum Beispiel jetzt noch den Host runterfahren, geschickterweise. Also das funktioniert tatsächlich noch. So sicher ist das nicht, ist das tatsächlich nicht. Also wir haben noch lange nicht die Sicherheit erreicht und es ist auch fraglich, ob wir die wirklich erreichen werden, wie wir es zum Beispiel in Kernel Virtual Machines erreichen könnten. Okay, das nächste Feature, das wir auf jeden Fall brauchen vom Kernel, das in den letzten, ich glaube seit Kernel Version 2.6 implementiert worden ist und ursprünglicherweise von Google entwickelt worden ist, sind die sogenannten Control Groups oder Kontrollgruppen. Wer hat davon schon mal was gehört? Okay. Also inzwischen gibt es verschiedene Init-Daemons, die davon, oder verschiedene, ich weiß das gerade ehrlich gesagt nicht, aber Systemd zum Beispiel, die infamous Systemd, macht von C-Groups Gebrauch. Zunächst mal sind die einfach nur dafür da, dass man Ressourcen verwalten kann, und zwar nach eigenem Belieben, und den Ressourcenverbrauch einzelner Prozesse auf dem Host überwachen kann. Ausgesehen. Das hier seht ihr so ein Pseudo-Filesystem, das C-Gruppen-Filesystem. Hier seht ihr die verschiedenen Ressourcen, also diese, das werden als Ressourcen bezeichnet, wobei Ressourcen sowas sind wie CPU-Set. Das heißt, welche CPUs darf oder wie viel CPUs darf ein Prozess tatsächlich verwenden, auf wie viel darf der laufen, Devices, auf welche Devices darf er zugreifen, Freezer, wir können den anhalten tatsächlich, den Prozess, während er läuft. Nehmen wir an, irgendwie bei der Kompilierung, mir läuft irgendwas zu heiß, mein CPU, und ich sage, ich will aber nicht die Kompilierung komplett zerstören, dann kann ich den anhalten, also eine Freezer Group stecken. Und dann warten, bis mein CPU wieder runtergekühlt ist und dann wieder anstellen und dann geht es weiter. So. Das gleiche mit Memory. Wenn ich solche famous RAM-Hogger wie Chrome oder MATLAB oder sonstigen Quatsch habe, den man ja manchmal benutzen muss, dann kann ich sagen, anstatt meine 8 GB aufzufressen, frisst bitte nur 2 GB auf. Also das ist auch unabhängig von Containerlösungen, sind also diese Kontrollgruppen tatsächlich ziemlich interessant. Was man erwähnen sollte, man kann die Kontrollgruppe von so einem Prozess während seiner Laufzeit, also das habe ich eben bei diesem Kompilierungsbeispiel implizit vorausgesetzt, man kann die Kontrollgruppen während seiner Laufzeit ändern. Das ist also ganz nett, also ich kann den hin und her schicken. Die Kontrollgruppen sind hierarchisch organisiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine neue Gruppe unter Memory anlege oder machen wir mal unter CPU-Set, weil das gleich auch unser Beispiel sein wird, und ich mache da einen neuen Ordner drunter, dann erhält der alle die Files, die auch unter der CPU-Set, unter dem CPU-Set-Folder liegen, noch einmal. Das hat die Konsequenz, wenn ich zum Beispiel, ich lege die Kontrollgruppe CHB an, also ist mein Username, unter CPU-Set. Und mein Host hat die Fähigkeit über, also Root hat die Fähigkeit, über alle meine 4 Cores zu verfügen, 0 bis 3. dann hat diese neue Kontrollgruppe, wenn ich die angelegt habe, auch die Möglichkeit, über alle vier Kontrollgruppen zu verfügen. Ich kann aber auch sagen, anstatt über alle vier CPUs zu verfügen, ich kann aber auch sagen, ich möchte jetzt nicht, dass du über alle vier CPUs verfügen kannst, sondern ich möchte nur, dass du zwei oder eins verfügen kannst. Das kann ich tatsächlich da drin einstellen. Das können wir auch mal machen. Also ganz kurz zur Erläuterung, was ihr hier gleich seht. Hier rechts unten und rechts oben seht ihr zweimal mich eingeloggt in einen Linux-Container. Der heißt Python in dem Fall. Und hier seht ihr den Output von Top. Ihr seht, der Container hat vier Cores. Da oben habe ich auch vier Cores. Also hier messe ich auch meinen CPU-Verbrauch mit dem Script. Hier lade ich jetzt mit einem schönen kleinen Linux-Tool Stress auf den CPU. Das heißt, hier für alle vier Cores für 10 Sekunden soll er drauf feuern. Also die sollten jetzt gleich aufleuchten in so einem Bereich von 70 bis eben 100% Auslastung. Und auf der linken Seite seht ihr ganz normal meinen Host und den Rest erkläre ich dann gleich. Ja, alles klar. Genau, also ihr seht jetzt hier, das leuchtet, hat jetzt gerade alles, also hat gerade aufgeleuchtet. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Und was ich jetzt mache, ich steige in die Kontrollgruppenhierarchie auf SysFS ab. Also. CRB, das ist die Kontrollgruppe, die ich für mich angelegt habe. Unter CPU-Set gleich, also wie viele CPUs darf der Prozess haben. Dann LXC, das ist meine Kontrollgruppe für alle meine Container. Die vererben alle die Fähigkeit, alle vier Cores zu benutzen. Das ist der Container, den ich da gerade laufen habe. So, und dann seht ihr diese verschiedenen Flags. Da kann ich Signale setzen. Also entweder kann ich eine Range von Values setzen im Memory Controller, sowas wie irgendwie in Bytes, wie viel Memory darf der nutzen. Der Prozess. Oder hier CPU-Set, CPUs, das ist die Flag, die uns interessiert, die können wir mit 0 oder 1 setzen. Die können wir von 0 bis 3 setzen, weil ich 4 Cores habe. Also wenn ich die jetzt ausgebe, dann stehen da drin 0 bis 3, allerdings ist der Bildschirm auf der linken Seite abgeschnitten. Hätte ich früher drauf kommen können. Jetzt möchte ich aber, dass er nicht alle vier Cores nutzen kann, sondern dass er nur einen Core nutzen kann. Also ich möchte auch, dass er den zweiten Core nur nutzen kann. Also sage ich ihm Echo One CPU Set CPUs. Jetzt achtet bitte rechts unten auf Top. Zack. Ist der Core weg, also im Container tatsächlich. Genau, und ihr seht, da steht auch 1. Und jetzt kann ich nochmal versuchen, Stress draufzuladen. Das ist natürlich ein Nachteil von Container-Technologie, das möchte ich noch sagen. Es kommt immer mal wieder, weil die Features so neu sind, das habe ich vorhin zu erwähnen, natürlich zu Bugs. Also es gab mal vor längerer Zeit tatsächlich einen Bug, der mir passiert ist, nämlich ich habe meinem Container gesagt, ich möchte bitte, dass du nur auf zwei Cores läufst, aber er hat mir ständig alle vier hoch aufleuchten lassen auf dem Container. Also weil nämlich vergessen worden ist, in dem Kontrollgruppencode tatsächlich die Weiterreichung, also in das C-Struct mehr oder weniger eine Flag weiterzureichen, die gesetzt worden ist, vergessen worden. Also wenn man sozusagen Bleeding-Edge-Technologie nutzen will, dann muss man manchmal auch bluten, sozusagen. Ihr seht, jetzt leuchtet nur noch ein Core auf, man sieht es auch schön auf dem Host oben, 100%, die anderen sind tatsächlich nur von Chrome in dem Fall belastet. Also das ist ein ganz nettes Feature. Angewendet auf Betriebssystemebene Virtualisierung ist natürlich klar, wir schränken mit Kontrollgruppen einfach Möglichkeiten des Prozesses, Ressourcen auf meinem System zu nutzen ein, in verschiedenen Hinsichten. Wie viele Cores, wie viel Memory, welche Devices kann er haben und so weiter. Also das ist ein ziemlich gutes Verwaltungstool. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, unabhängig von Virtualisierungstechniken, total nützlich. Ganz einfach, wir fassen Prozesse mehr oder weniger in solchen Kontrollgruppen zusammen. Namespaces. Mein Lieblingsfeature, muss ich sagen. Wer kennt, also wozu sind Namespaces intuitiv da, um das zu vermeiden? So ein bisschen. Also wer hat schon mal was von Linux-Kernel-Namespaces gehört? Jetzt auch? Okay. Das ist auch ein Feature, die glaube ich, auch da sind seit Kernel 2.6, denke ich. Und intuitiv sind erstmal also Namespaces mehr oder weniger nur dazu da, um Prozesse oder die verschiedene Sichtweisen des Systems auf System, verschiedene Sichtweisen auf das System für verschiedene Prozesse zu gewährleisten. Also ich sage in einem System, der kann nur verschiedene andere Prozesse zum Beispiel sehen. Das ist so intuitiv die Idee von Namespaces. Oder wenn man es ganz runterbrechen will, Disambiguierung. Also einige von euch werden das wahrscheinlich von, also hier mein Beispiel C oder C++ in C Pseudo-Namespaces, nehmt mich da bitte nicht zu genau. Bei Structs zum Beispiel, wie halte ich hier die beiden Batmans aneinander, auseinander? Naja, ich halte die eben auseinander, indem ich solche, die Prefixes hier Comic oder Movie habe zum Beispiel, dann weiß ich, welche Funktion tatsächlich in dem Fall gemeint habe oder ich weiß, welche Struct ich tatsächlich gemeint habe. Wie werden im Kernel Namespaces unterschieden? Also weiß das jemand, woran die sich wie unterschieden werden? Okay, die Namespaces werden anhand ihrer Inode-Nummern unterschieden. Wir sehen da gleich ein Beispiel. Also wenn ein neuer Namespace kreiert wird im Linux-Kernel, dann ruft, dann wird proc alloc enum aufgerufen. Liegt im Linux-Kernel, glaube ich, unter fs proc generic oder so weiter, wer sich angucken will, wie das funktioniert. Und jeder Namespace, also wenn zwei Prozesse sich im gleichen Namespace befinden, dann sind für die verschiedenen Ressourcen oder für die verschiedenen Namespaces ihre Inode-Nummern gleich. Daran kann man nachgucken, ob die sich im gleichen Namespace befinden. Sechs sind implementiert. Wie viele sollten implementiert werden? Ursprünglich 10. Aber das ist alles schwieriger, also es gestaltet sich alles anscheinend schwieriger als gedacht. Also ursprünglich sollte es zum Beispiel noch Device Namespaces geben. Die gibt es noch gar nicht, weil überhaupt nicht klar ist, wie das überhaupt funktionieren soll. Also keiner hat so eine richtige Idee. Welche implementiert sind? Sind IPC, Network Mount, PID, User Namespaces und UTS Namespaces, wobei ich einfach kurz zu jedem Einzelnen was sagen werde. Also IPC Namespaces sind die Interprozesskommunikations Namespaces, also POSIX Message Queues und System 5 Interprozesskommunikationsprotokolle, die werden isoliert. Das heißt, welche Prozesse können an welche Prozesse Messages senden? Und natürlich will ich nicht, dass Prozesse, die bei mir im Container laufen, irgendwie mit Prozessen auf meinem Host kommunizieren können. Das kann ich damit regulieren. Das nächste sind Network Namespaces. Das heißt, hier isoliere ich natürlich Network Devices. Jedes Network, also physische Network Device, kann sich nur in einem Namespace befinden. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte gerne, dass mein Container Zugriff auf meine Internet, auf meine Ethernet-Card hat, dann reiche ich die im Container durch, aber dann ist er auch vom Host verschwunden. Es sei denn, ich virtualisiere das Ganze und nutze eben Virtual Ethernet Devices, also VET Bridges. Dann kriegt eben jeder meiner Container ein VET-Device und ich habe eine Bridge auf meinem Host laufen. Das ist eine Möglichkeit, genau. Weitere Sachen, die isoliert werden, sind IP-Tables, Routing-Rules und so weiter. Sockets auch, klar. Das nächste spannende Thema sind die Mount-Namespaces. Das heißt hier, das ist wirklich der paradigmatische Fall, wo ich dem Prozess sage, du darfst nur, darfst nur ganz bestimmte Teile meines Filesystems sehen. Genau, also es sollte intuitiv eigentlich klar sein. Also sonst wird es zu lang, also das ist das Problem. Das letzte weiteres Interessante sind die PID-Namespaces oder die isolieren mehr oder weniger den Adressraum der Prozessidentifikatoren. Das hat natürlich zur Folge, dass die gleichen Prozessnummern mehrere Male vergeben können, also zumindest die Prozessnummern, wie sie im Container gesehen werden, können gleich aussehen wie die Prozessnummern außerhalb des Containers, wenn das klar ist, weil die auch wieder über die Inode-Nummern unterschieden sind. Also zum Beispiel in dem Container beginnen alle Prozesse auch wieder mit PID1, unabhängig davon, ob das ein Init-System ist oder nicht. Also man sollte immer davon ausgehen, dass init1 ist eben meinetwegen systemd oder so. Oder sys5 init. Das ist aber nicht der Fall. Wenn ich zum Beispiel nur ein einzelnes Programm in einem neuen Namespace starte, dann kriegt das auch PID1. Und wenn dieses Programm, das PID1 in diesem Namespace hat, gekillt wird, was macht dann der Kernel mit allen anderen Prozessen, die da drin laufen? Der killt die mit sickkill. Also Was normalerweise, genau, also der Kernel killt dann auch alle anderen Namespaces, Quatsch, alle anderen Prozesse in diesem neuen Namespace. Es ist natürlich klar, dass wenn ich mir die Prozessnummern für den einzelnen Prozess im Container, also nehmen wir an, ich habe in meinem Container einen Prozess laufen, der läuft mit PID1, ja? Und ich gucke mir den im Container an, dann sehe ich 1. Wenn ich aber rausgehe und gucke mir den von draußen an, dann sehe ich nicht 1, sondern dann sehe ich 1325 oder irgend sowas. Aber trotzdem gibt es, das war mein Punkt, gibt es draußen natürlich auch PID1. Das ist nämlich mein Init-Daemon. Das heißt, Process Identifiers können im Namespace und außerhalb des Namespaces auftauchen, zweimal auftauchen tatsächlich. Ich überspringe kurz die User-Namespaces und komme gleich wieder dazu zurück. Und wir gehen zu den UTSS-Namespaces. Also damit isoliere ich den Domain und oder Host und Domain Names mit Set Host Name und Set Domain Name, glaube ich. Mit den beiden Funktionen kann ich dem Container einen anderen Hostname als meinen eigenen zuweisen. Das habt ihr die ganze Zeit gesehen. Also ich hatte Container, die hießen Python Privileged oder Gentoo oder sonstiges. Die hatten alle unterschiedliche Namen. Das spannendste Feature sicherlich für viele und das hart umstrittenste sind die sogenannten User Namespaces. Es gibt Distributionen, die das von Haus aus tatsächlich, wie sagt man, enablen, zur Verfügung stellen. Ubuntu zum Beispiel macht das seit längerer Zeit. Dann gibt es aber Distributionen, Arch Linux zum Beispiel, die weigern sich tatsächlich, das zu machen. Da muss man sich den Kernel selbst kompilieren und muss sich das dann reinkompilieren. User Namespaces, was machen die? Wenn die Process Identifiers natürlich Prozessidentifikationsnummern isolieren, die isolieren die User ID und die GID. Das heißt, die User ID im Container muss nicht notwendigerweise der User ID außerhalb des Containers entsprechen. Wenn ich das mappe sozusagen, also ich mappe alle IDs, die so ein Container braucht, hoch, also zum Beispiel von 0 bis 65.536, mappe ich hoch zu 100.000 bis 165.536, dann sind die also separiert. Der Vorteil davon ist natürlich, dass ich jetzt im Container immer noch User-ID 0 haben kann, also Root-User sein kann, während ich außerhalb des Containers nicht Root-User sein kann. Das heißt, im Container sieht das so aus für den Prozess, als hat er Root-Rechte, während er auf dem Host das tatsächlich eigentlich faktisch überhaupt nicht hat. Geht nicht, er kann nichts machen. Ich kann natürlich im Container privilegierte Operationen durchführen, solange sie nicht mit Rechten konfligieren, die irgendwie verlangen würden, dass irgendwas auf dem Host verändert wird. Das würde dann blockiert. Das kann Nachteile haben natürlich. Das hört sich total nice an, weil das total sicher ist und so weiter. Aber was zum Beispiel nicht mehr funktioniert, ist über C-Gruppen dem Container Devices zuzuweisen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Weil natürlich diese User-ID, wenn ich das hochgemappt habe auf einen unprivilegierten User, die existiert ja auf meinem Host nicht. Das heißt, ich kann dem Container auch nicht irgendwelche Devices zuweisen. Ja? Genau, das können wir uns angucken, wenn ihr das lustig findet. Also Chrome zum Beispiel hat seine Set UID Sandbox, die viele Leute gehasst haben, tatsächlich durch Namespace Sandboxes ersetzt. Wie man sieht. Zum Beispiel hier Namespace Sandbox, yes, PID Sandbox, das ist das neue. Also wenn Chrome startet, kreiert er praktisch einen neuen Namespace. Und wenn das User Namespace Feature in den Kernel mit einkompiliert ist, dann nutzt er User Namespaces. Wenn es nicht einkompiliert ist, dann nutzt er Set UID Calls. Und die sind nicht so sonderlich sicher. Wer sich dafür interessiert, warum, also entweder einfach googeln oder es gibt auch auf der Chromium-Entwicklungsseite von Chrome gute Erklärungen dafür, warum das eigentlich als nicht sicher angesehen wird. Aber so viel nur dazu. Übrigens, Chrome läuft nur darauf, weil es selbst im Container gerade läuft. Genau, also diese User Namespaces sind tatsächlich das spannendste Feature. Man sollte aber dazu erwähnen, die sind wie gesagt hart umstritten. Also da gab es schon ein paar sehr interessante Bugs. Was ein User mal geschrieben hat, ich glaube, das steht auf einem Bug-Report bei Arch Linux irgendwo. Das fand ich sehr, sehr schön. Config User NS is pretty much config privilege escalation. Das fand ich sehr, sehr schön. Also es ist tatsächlich so, es gab mal so einen Bug, wenn man sich geschickt angestellt hat, dann konnte man, ich glaube, durchs Mounten und Unmounten von Filesystemen oder so konnte man sich als unprivileged User zumindest teilweise Rootrechte erschleichen. So große Bugs, ehrlich gesagt, sind in letzter Zeit nicht wieder aufgetreten, aber man sollte sich wirklich bewusst sein, diese die Namespaces, gerade diese Implementierung, wenn man sich die, die Diskussionen auf der Kernel-Seite anguckt, das sind Leute, die verdammt nochmal extrem viel Ahnung haben und da gibt es viele Mails so nach dem Motto, wie sollen wir das implementieren, so dass es sicher ist. Deswegen, also, aber wenn das tatsächlich funktioniert, wie es in den meisten Fällen sehr gut tut, dann bietet das eine sehr gute Möglichkeit, also zu isolieren, weil man eben die Fähigkeit hat, privilegiert im Container zu sein und unprivilegiert auf dem Host. Wir gucken uns das auch jetzt mal nochmal kurz an einem Beispiel an. Sehr einfach kann man sehen, ich zeige mit der Maus, sehr einfach kann man sehen, hier, das ist eine gemappte User-ID, also das hier ist root im Container, das hier ist mein User im Container, also läuft opt Google Chrome zum Beispiel. Wenn ihr euch jetzt die 0 und die 1 hier vorne wegdenkt, dann seht ihr, das ist mein unprivileged User im Container und wenn ihr euch den ganzen Quatsch wegdenkt, dann seht ihr, das ist mein privileged User im Container. Ich habe also UIDs und GIDs gemappt, indem ich meinem User auf dem Host Sub-UIDs zugewiesen habe. Das, leider können wir das heute, also wie das genau geht, können wir uns leider nicht angucken, aber es ist wirklich nicht so schwer. Und das sind normale Prozesse von mir. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an und zu verifizieren, dass die tatsächlich in unterschiedlichen Namespaces sind, wie die Inode-Nummern für diese Prozesse aussehen. Wir sehen uns also die Inode-Nummer für den Prozess 577 und für den Prozess 691, die ersten beiden oben, und dann für den Prozess 707 an. Wo können wir das nachgucken? Proc, wie immer. Wir gucken nach, also LSRL, Proc 577, Namespace. Und dann sehen wir die verschiedenen Namespaces, IPC, Mount, Net, PID, User und UTS. Und das gleiche machen wir für den anderen Prozess 691, also wie gesagt für diese beiden Prozesse. Und wir sehen die Inode-Nummern für die verschiedenen Namespaces sind gleich. Also nicht die einzelnen Nummern der Namespaces sind gleich, das ist nicht verlangt, jeder Namespace hat einen eigenen Inode-Number, sondern über die Prozesse hinweg sind die gleichen Namespaces, haben die gleiche Inode-Number. Also hier 402.6.5.3.1.8.3.9, 402.6.5.3.1.8.3.9 für die beiden Prozesse, weil die im gleichen Namespace laufen. Gucke ich mir allerdings Prozess 707, also den hier an, der mit der UID 100.000 läuft, dann sehen wir, der läuft in einem anderen Namespace, 402.6.5.3.2.2.8.5. Das ist Namespace. Isolierung. Also so kann man das nachgucken. Das ist im Prinzip, woran die identifiziert werden, wie bei den Structs. Ja?
Werden die irgendwie vererbt oder sind die alle komplett getrennt?
Die werden natürlich vererbt. Also wenn ich im Prozess, also wenn ich im Container einen Prozess starte, wieder als Kind von einem anderen Prozess, dann vererbt er natürlich seinen Namespace. Das könnte ich unterbrechen wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also es gibt halt zwei, also wie ihr gesehen habt, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, diese Flags, weiß jeder, das habe ich gar nicht erwähnt, weiß jeder, was damit anzufangen ist, warum man die hat, diese Flags? Okay, der Kernel funktioniert, also der Kernel funktioniert ganz einfach so, ich kann in verschiedenen Funktionen im Kernel Flags setzen und ihm damit mitteilen, was ich machen will. Das hat sich über Jahre hinweg so etabliert. Und zum Beispiel kann ich für die Clone-Calls und für die Unshare-Calls diese Flags jeweils setzen und kann mit Clone zum Beispiel, jetzt muss ich gucken, der, also es kann sein, dass ich jetzt die Reihenfolge falsch kriege, also Entschuldigung, aber Clone kreiert, glaube ich, einen neuen Namespace und fügt den gegenwärtigen Namespace, fügt den gegenwärtigen Prozess in den neuen kreierten Namespace hinzu. Also ich kann mit Clone sagen, Clone New User, neuer User Namespace, kreiert einen neuen Prozess und fügt den gegenwärtigen Prozess in diesen neuen Namespace hinzu. Mit Unshare teile ich, glaube ich, den Namespace von einem gegenwärtig laufenden Prozess. Müsste ich aber auch ehrlich gesagt nochmal nachgucken. Genau. Und die vererben den natürlich. Das heißt, also wenn ich da drin in meinem Container einen neuen Prozess starte, dann läuft der im gleichen Namespace. Also es ist nicht so, dass ich im Container irgendwie einen neuen Prozess starte und der hat auf einmal Root auf meinem Host. Also das wäre ja wohl der Super-GAU. Genau. Ganz kurz am Ende noch möchte ich darauf eingehen, auf ein Tool, das ich persönlich einfach nutze, um solche Betriebssystemebenen Virtualisierung zu nutzen, ist LXC oder Linux Containers. Das ist ein bisschen länger, gibt es das schon als Docker und Docker hat davon lange Zeit Gebrauch gemacht. Warum ich das nutze? LXC ist in C geschrieben, Docker in Go. Nein, das ist nicht der Grund, Spaß. Aber ich verstehe die Code, also ich kann da zumindest mit dem Code was mit anfangen. Ich habe es erprobt. Ich habe den Vorteil, dass ich eben unprivilegierte Betriebssysteme, Container laufen lassen kann. Das geht bei Docker nicht so ohne weiteres im Moment. Also Docker nutzt noch nicht User Namespaces, ganz einfach, weil sie sich, glaube ich, A, nicht so ganz im Klaren darüber sind, wie sie es implementieren sollten und zweitens, weil, glaube ich, bis Go-Version 1.2 oder 1.3 auch noch gar nicht die notwendigen System Calls möglich waren von dort aus, um User Namespaces und so weiter zu erzeugen. Ich kann euch leider nicht erklären, also detailliert erklären, wie man das konfiguriert. Das könnte man einmal bei einem Workshop machen, zum Beispiel beim nächsten Linux-Tag, wenn das irgendwie mal der Fall sein sollte, dass sich Leute dafür interessieren. Ich zeige euch jetzt mal einen Anwendungsfall, nämlich was ich schon die ganze Zeit mache, Chrome im Container zu haben. Ich habe das genommen, weil das tatsächlich, wer sich damit irgendwie mal beschäftigt hat, das irgendwie aus dem Internet auch mal bekannt sein sollte. Das ist so der naja, der Goldstandard, also was man so ein bisschen macht, einen kompletten Browser da drin laufen zu lassen. Ich möchte noch erwähnen, man könnte das ähnlich machen, man könnte auch versuchen, das Ganze in einem Application- oder Programm-Container laufen zu lassen, aber da hat man den Nachteil, dass verschiedene Sachen wie ein D-Bus-Daemon und lauter solche Sachen stehen nicht zur Verfügung. Das ist natürlich ein Nachteil. Das kann ich in so einem Operating-System-Level-Container natürlich schon haben. Also ich habe ein komplett laufendes Init-System mit allem drum und dran. Das ist der Vorteil, den ich dem gegenüber habe. Genau. LXC ist einfach nur so ein User-Space-Interface, das alle diese Containment oder alle diese Container-Features vom Linux-Kernel nutzt. Und es ist pretty, also es ist ziemlich low-level, das ist auch ein Vorteil. Man kann sehr, sehr fein tatsächlich konfigurieren und sehr, sehr detailliert, wenn man sich damit auskennt. Man kann es aber auch einfach einigermaßen out of the box nutzen. LXC nutzt eben all die Fähigkeiten, die wir gerade kurz kennengelernt haben, Kernel Capabilities, C-Groups, Namespaces, auch SecComp Policies, das heißt im Prinzip Policies, mit denen ich einschränke, welche System Calls darf der Container tatsächlich machen. Also ich kann ihm zum Beispiel sagen, du darfst, keine Ahnung, darfst keine Clone Calls machen, sonstiges kann ich ihm alles verbieten. Ich kann auch Mandatory Access Control nehmen und das verwenden. AppArmor ist damit auch möglich oder C-Linux Profiles, wer sich das antun will. Und es nutzt natürlich auch CRUDE's Private Root Call. Ist ja ganz klar, also um dann die Sicht aufs Filesystem zu verändern. Hier sehen wir mal einen so einen Konfigurationsfile für so einen Container. Tatsächlich kann man schön in Plaintext machen. Das sind generelle Konfigurationen, die ich einstelle für privilegierte und für unprivilegierte Container. Hier sage ich Ihnen, was es für eine Architektur ist, die ich virtualisieren will. Hier mappe ich meine User-IDs von 0 bis 65.536 auf 100.000 bis 165.036, das gleiche für die Group-IDs. Und dann sage ich ihm, wo mein Root-FS, also wo mein Root-File-System in dem Fall liegt, wie mein Container heißen soll. Und dann mache ich die Netzwerkkonfiguration. Ich habe hier eine relativ einfache gewählt, WET-Devices nämlich, die Bridge LXC Bridge 0 auf meinem Host nutzen, die ich konfiguriert habe. Ich sage ihm, im Container soll mein Network Device ETH 0 heißen. Ich kann, wenn ich das will und keinen DNS Mask Daemon auf meinem Host laufen lassen will, ihm auch sagen, welche Hardware-Adresse, welche IP-Adresse und welche Gateway er spezifisch nutzen soll. Ist auch ganz nett. Und dann kann ich Mount Entries spezifizieren. Und weil wir gesagt haben, wir wollen hardwarebeschleunigte Container laufen lassen, obwohl sie auch unprivilegiert sind, mache ich jetzt lauter Bind Mounts. Das heißt, ich Bind Mounte meine X11 Socket in meinen Container, also temp.x11 Unix, da liegt dann X0, die Socket für meinen X-Server drin, die binde ich in den Container. Dann meine Graphic Card, also Dev DRE und alle Devices, die da drunter liegen. Dann meine Soundkarte, meine Kamera, mein Framebuffer-Device, noch zwei Folders, wenn ich irgendwie Files zwischen dem Host und dem Container teilen will. Das kann ja auch immer ganz nützlich sein. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein USB-Device. Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen, zu dem Dateienteilen zwischen Host und Container. Wenn ihr die User-IDs mappt tatsächlich, dann habt ihr natürlich das Problem, dass wenn ihr von Chrome abspeichert auf dem Host irgendeine Datei, die ihr vorher auch gechoned habt für den User auf dem Host, dass die Datei dann die User-ID 10.000, 100.000, 1.000 hat. Natürlich unglaublich nervig. Das heißt natürlich, ihr müsst jedes Mal, wenn ihr die Datei auf dem Host öffnen wollt, müsst ihr die vorher erst chonen. Also es ist wirklich so. Es sei denn, ihr macht nur ein Partial Mapping, indem ihr dafür sorgt, dass nur der Root oder alle IDs, UIDs und GIDs verschieden von 1000 gemappt werden und 1000 wird nicht gemappt. Das hat aber den Nachteil, wenn der Prozess oder wenn irgendwas auf dem Host, was als User-Prozess 1000 im Container läuft, auf euren Host kommt, dann kann der zum Beispiel auch komplett euer Home-Verzeichnis löschen. Also das ist ein Trade-off. Das muss man sich überlegen, ob man das will. Genau. Das reicht aber noch nicht, weil ich gesagt habe, in dem Fall, wir haben ja gemappt, also die UID im Container ist verschieden von der UID außerhalb vom Container. Das heißt, ich habe keinen Zugriff auf diese Grafikkarte, Soundkarte und sonstiges, das geht nicht. Was wäre eine mögliche Lösung? ACL-Permissions. Also ich sage eben mit setfacl und, also die meisten Distributionen haben das tatsächlich standardmäßig, mit setfacl setze ich erweiterte Zugriffrechte. Das seht ihr dann bei Device Notes zum Beispiel daran, dass nicht nur RW, bla bla bla, diese ganze Gruppenrechte dort stehen, sondern hinten auch noch ein kleines Plus, dann seht ihr, das sind erweiterte Rechte vergeben worden. Und ich sage für den User 10, 100.000, 1.000 möchte ich Schreib- und Leserechte für meine Grafikkarte, meine Soundkarte, meine Framebuffer-Device, meine Videokarte und auch für meine Socket tatsächlich haben. Natürlich ist mein System natürlich weniger sicher, das möchte ich betont haben. Also natürlich jetzt so, jemand, der Zugriff auf meinen Socket irgendwie erlangt im Container, kann jetzt auch sowas wie Key-Grabbing oder sonstiges machen. Aber man, also irgendeinen Preis bezahlt man wahrscheinlich immer. Genau, und dann kann ich einfach, wenn ich das gemacht habe, einen unprivilegierten Container starten tatsächlich. Hier in dem Fall wieder Ubuntu Vivid. Diese Failed-Meldungen übrigens, da sollte man sich nicht von irritieren lassen, das sind meistens Failed-Meldungen, die sich darauf beziehen, dass SystemD irgendwie was verändern will an der Kernel-Konfiguration, irgendwie die Huge-Pages verändern und solche Sachen. Ich habe natürlich keinen Bock, dass irgendein Container, irgendwas drin läuft, meine Huge-Page-Konfiguration zum Beispiel verändert. Log mich wieder ein und dann mache ich Export Display, also ganz einfach deswegen, um zu sagen, auf welche Socket soll er zugreifen. Und dann starte ich Google Chrome und dann geht's los. Und dann können wir überprüfen, ist er Hardware beschleunigt? Ja, ist er in dem Fall. Ist er auch adequately sandboxed? Ist er auch. Also ist eine ganz schicke Sache, was man damit machen kann. Ich nutze das zum Beispiel, also ich nutze das dafür, dass ich MATLAB zum Beispiel verwenden muss für verschiedene Sachen, weil irgendwie Professoren von mir das verwenden und irgendwelche Auswertungen machen oder Berechnungen machen und ich null Bock habe, diesen Quatsch auf meinem Betriebssystem zu haben, ehrlich gesagt. Deswegen sperre ich das in einen Container. Da kann es so viele Abhängigkeiten geben, wie will. Oder er kann kaputt gehen. Ich kann den Container kaputt machen, kann ihn innerhalb von ein paar Minuten wieder neu aufziehen. Ich kann Container billig klonen, also neu herstellen. Wenn ich CRIU nutze, was ein Checkpoint-Tool ist, was versucht wird, in den Kernel zu integrieren, kann ich tatsächlich auch Checkpoints herstellen. Das heißt, ich kann sagen, den Punkt möchte ich wieder zurückkehren können zu jedem späteren Zeitpunkt. Dann probiere ich irgendwelchen Quatsch aus, es geht was schief und dann sage ich zurück zum Checkpoint. Es ist aktiv in der Entwicklung. Es ist nicht so, dass jetzt zum Beispiel mit Docker die Interesse darin verloren gegangen ist. Also Docker ist ja ganz groß, viele große Firmen sind darin eingestiegen. LXI wird gebackt von Ubuntu, die nutzen jetzt entwerfen ein komplettes Daemon-System, um das natürlich irgendwie für Firmen und so weiter attraktiv zu machen. Aber ich könnte ja die ganze Zeit drüber reden. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt und zwar ein bisschen informativ und ein bisschen interessant. Und ich wäre mit meinem Vortrag soweit tatsächlich am Ende und ich hoffe, ich habe mich zu sehr überzogen. Ja. Ganz kurz nochmal. Okay. Nochmal bitte. Ah, nett. Also für Firefox gibt es, ich wiederhole jetzt nochmal die Frage, wundert euch nicht warum. Für Firefox gibt es so ein Tool, Firejail, mit dem man tatsächlich das dann User Namespaces nutzen kann und dann auch Firefox adequately sandboxed. Also ich nutze einfach Chrome wegen dem berühmt-berüchtigten Flash-Player. Ja? Ach so, ja, dann würde ich sagen, schon mindestens so, also 2 GB RAM wären schon irgendwie angebracht. Abhängig davon, was du da drin laufen haben willst. Also keine Ahnung, wenn es dir, also zum Beispiel, ich bin absolut lightweight, was das angeht. Ich habe tatsächlich kein einziges Graphical User, also GUI-Tool, außer diesen Chrome-Browser und nutze DWM. Wenn du nur einen Window-Manager zum Beispiel da drauf hast, dann sind es auch 1 GB vollkommen aufreichend. Wenn du irgendwie Gnome oder KDE, sowohl im Container als auch irgendwie außerhalb des Containers laufen lassen willst, dann solltest du ein bisschen mehr veranschlagen. Also es soll ja noch irgendwie bequem sein. Aber du denk dran, du kannst ja immer über die Kontrollgruppen auch verwalten, wie viel Speicher das oder der RAM jeweils haben soll. Ja, also ich denke schon. Ich würde immer einen starken Host irgendwie bevorzugen, ja? Oh, natürlich. Also sollte man auf dem Host immer einen starken Host haben, der viel irgendwie RAM hat und viel CPU-Leistung und so weiter. Meine Antwort, ja, sollte man haben. Es kann eigentlich nie schaden. Aber es ist weitaus weniger. Ich denke, man braucht weniger Ressourcen, als man zum Beispiel, wenn man Windows laufen lassen haben will. Also ich habe immer ein Problem, zum Beispiel, wenn ich KVM manchmal nutze. Das kann auch einfach an meiner Konfiguration liegen, dass selbst wenn ich sage, Windows soll zum Beispiel nur 4 GB RAM oder so weiter nutzen, dass der nach und nach einfach immer mehr Pages cached und ich dann auf dem Host, trotzdem, dass ich ihm nur 4 GB zugewiesen habe, irgendwie mit 135 MB freien RAM rumsitze. Das ist mir ehrlich gesagt zum Beispiel bei Betriebssystem-Virtualisierung noch nicht passiert. Aber das kann an meiner Konfiguration liegen, einfach. Bitte? Ja, ja, genau. Ich habe jetzt von KVMs geredet, genau. Also ja. Also ich weiß auch nicht, ob es nur an Windows liegt. Ich habe in KVM mal, also habe ich noch Plan 9. Aber es ist unwahrscheinlich, dass da viel RAM gefressen wird von diesem Betriebssystem. Ja?
Welche Kernel-Version würdest du als sinnvoll zu nutzen? Oder ab welcher Kernel-Version? Weil du meintest, dass viele
Okay. Also welche Kernel-Version würde ich nutzen? Ich würde immer versuchen, natürlich, also ich persönlich nutze immer die neueste, aber ich würde empfehlen, sowas wie ein Kernel, zum Beispiel 3.19, 3.19.8, glaube ich, das war ein guter Release, der ist jetzt gerade im Moment end of life. Aber das tut ja nichts zur Sache, den kann man nutzen, da sind alle Features vorhanden. Ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen krassen Bugs, die damit verbunden wären. Welche Kernel ihr unbedingt skippen müsst, das muss ich sagen, sind Kernel 4.0.2, 4.0.3 und 4.0.4, weil nämlich irgendjemand tatsächlich, es kommt auch bei der Kernel-Entwicklung vor, vergessen hat, 2 Patches für Username-Spaces einzufügen. Ich habe 4.0.2 kompiliert, installiert, gestartet und hatte eine Kernel-Panic. Also, zack, weg. Also man sollte, wenn man sich ein bisschen damit auskennt und weiß, welche Patches irgendwie notwendig sind, kann man auch schon mal bevor der neue Kernel reinkommt und man braucht den irgendwie mal nachgucken, ob die Patches tatsächlich auch da sind. Genau, aber sowas wie, also über 3.16 ist alles gut, zwischen 3.16 und 3.19. Genau, weil 3.13 hat eben diesen CPU-Set-Bug tatsächlich, also der hat den Bug, wo ich irgendwie anstatt nur 1 oder 2 Cores, die ich zugewiesen habe, die mein Container nutzen darf, er tatsächlich alle 4 nutzen kann. Deswegen zwischen 3.16 und 3.19. Ja?
Letzte Frage von mir. Warum System D? Das entstand ja so eine Voraussetzung.
Nee, ist es überhaupt nicht. Ah, Entschuldigung natürlich. Deswegen hatte ich Gentoo eigentlich gebootet. Also System D ist überhaupt keine Voraussetzung. System D ist eher gesagt der Clown, wegen dem eine ganze Menge zusätzliche Arbeit notwendig war, nämlich um Systemd wirklich zum Laufen zu bekommen, weil Systemd unbedingt verlangt, dass es eine Sichtweise auf die C-Groups hat. Das will Systemd unbedingt haben, ansonsten errort das brutal out. Musste man ist LXIFS hinzugekommen, nämlich ein User Space, File System in User Space. Ein File-System in User-Space zum Laufen zu bringen. Jedes andere System-5-Init-System läuft super ohne Probleme. Also das lief schon ohne dieses Fuser-File-System ohne Probleme. Systemd verlangt sogar eigentlich, um nochmal als Tipp, wenn man Systemd in einem Container nutzt, sollte man gucken, dass man Systemd Version 2.19 oder sowas drüber hat, weil alles, was drunter, also unter 2.19 tatsächlich ist, hat Systemd einen sogenannten OOM-Killer eingebaut für D-Bus. Das heißt, wenn das hochfährt, hängt Systemd einfach, weil es versucht, den Prozess zu killen ohne Ende. Das ist erst später behoben worden. Systemd ist in vielerlei Hinsicht ein Kapitel für sich. Okay. Dann vielen Dank für die Fragen und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, man sieht sich auf jeden Fall mal wieder. Und ich übergebe an Harald, nehme ich mal an.